Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, blicken zurück auf den Wochenendspieltag, natürlich zusammen mit unserem Kollegen von GFL Radio und TV, mit Nicola Matteo. Hallo Nicola.
Hallo, ich finde es auch gut, dass du mich inzwischen Kollege nennst und nicht mehr Experte, aber bei den Ergebnissen, besonders in der GFL 2 bin ich eh raus. Ja.
Da kommen wir gleich mal zu, was du damit ganz genau meinst. Schauen wir erstmal auf die GFL 1. Hildesheim Invaders gegen die Dresden Monarchs, das war quasi so die Eröffnung am Wochenende. Na, nicht ganz, das ging mit den Berlin Rebels gegen Cologne Crocodiles los, aber wir starten mal mit dem Spiel der Hildesheim Invaders gegen die Dresden Monarchs. Die Dresdner gewinnen 37-9 in Hildesheim.
Und damit ist es dann doch entscheidend knapper als im Hinspiel. Und das ist eine gute Nachricht, weil für die Monarchs war das Hinspiel das erste Spiel, für die Invaders das zweite und die Invaders sind komplett unter die Räder gekommen. Jetzt haben die zwar immer noch mit 4 Scores verloren und 37-9 liegt sich zwar vielleicht nicht so ganz glanzreich, aber immerhin, es war nicht wieder ein 60-Burger. Das heißt, in Hildesheim hat man dran gearbeitet und hat tatsächlich die Defense ein bisschen in den Griff bekommen, dass man die Monarchs ein bisschen einbremst. Von daher, jetzt rein nüchtern aufs Ergebnis geschaut, es gibt noch keine Statistiken, von daher sind die Vergleiche jetzt ein bisschen schwer anzustellen. Rein nüchtern aufs Ergebnis geschaut und irgendwie, was ich gesehen habe, die Mopo24 in Dresden schreibt, die Dresdner mussten sich den Sieg wirklich erarbeiten. Macht das schon mal Mut für Hildesheim, dass da anscheinend dann doch wieder was zusammenpasst? Also offensiv müssen sie besser werden, aber das große Problem war ja bisher die Defense. Ich meine, die haben in Köln 47 Punkte bekommen, in Dresden 60 und ein paar. Jetzt mal einen Gegner bei 37 gehalten zu haben, einen starken Gegner, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, nennen wir es mal so.
Und dann schauen wir auf das Duell der Berlin Rebels gegen die Cologne Crocodiles. Die Berliner also gegen den Aufsteiger, der in der letzten Woche noch die Berlin Adler demontiert hatte mit 63-0 in Köln. In Berlin für die Rebels sah es dann besser aus. Es war knapp, aber mit 14-6 am Ende immerhin ein Sieg.
Ja, aber die Crocodiles ärgern sich und sie ärgern sich zurecht. Das Spiel hätten sie gewinnen können, hätten sie vielleicht sogar gewinnen müssen. Sie kommen gerupft in der D-Line an und das, was sie am Ende gekillt hat. Sie haben wirklich dieses Laufspiel der Rebels und die Offense der Rebels sehr gut kontrolliert. Sie haben sie über viele dritte Versuche gezwungen. Die Rebels hatten bis ins vierte Quarter rein 0 Punkte. Die Crocodiles haben 6-0 geführt und das ist vielleicht das Problem, dass sie dreimal in der Red Zone waren und daraus nur 6 Punkte geholt haben, nämlich 2 Field Goals, 1 war dann verschossen. Hätten sie ein bisschen mehr rausgeholt, hätten sie, glaube ich, den Rebels mehr Druck machen können. So haben die dann am Ende die müde gespielte Defense ein bisschen vor sich hergeschoben und haben sich dann zu einem 14-6 gerettet, wobei das 14-6 irgendwie relativ eigenartig war, weil mit einer Minute 30 führen die Rebels 7-6 und die Crocodiles haben nur noch eine Auszeit. Und der Rebels Quarterback läuft 25 Yards in die Endzone, anstatt dann 1 oder 2 abzuknien. Dadurch bekommen die Kölner den Ball zurück und arbeiten sich fröhlich übers Feld bis an die 20 oder 10 Yard Linie. Und anstatt einen sicheren Sieg mitzunehmen, haben beinahe die Rebels das Unentschieden riskiert. Von daher, das war auch die kuriose Situation. Aber es zeigt, die Crocodiles sind in der GFL angekommen. Sie können gegen gute Teams mithalten, das haben wir gegen Kiel schon phasenweise gesehen, das haben wir gegen die Rebels über lange Strecken gesehen und wir haben bei den Rebels gesehen, die haben ja dann irgendwie die anderen doch ziemlich vermöbelt in der zweiten Halbzeit und die Rebels haben ein enges Spiel gegen Frankfurt gehabt. Also wir wissen schon, die Rebels sind nicht so schlecht und die Kölner fahren auswärts dahin, ist eine lange Fahrt, auch wenn sie übernachtet haben, aber ihr Busfahrer hat es geschafft. Du warst um 19 Uhr in Köln losgefahren und um 5 Uhr morgens in Berlin anzukommen. Ich habe keine Ahnung, welche Sightseeing-Tour der gebucht hatte, aber egal. Trotz dieser Umstände halten sie da mit. Und ich habe dann mal ein bisschen mit den Kölnern geredet. Und ja, dieses Jahr ist das Ziel klar Klassenerhalt. Aber natürlich will man die nächsten Jahre dann mehr. Und als ich dann das gesagt habe, was ich ja schon seit der Relegation zu diesen Kölnern sagen, für mich ist das Schwäbisch Hall des Nordens. Haben die zugestimmt. Das ist das, woran sie sich orientieren, da wollen sie hin. Hm. Und deshalb sollte man die Cologne Crocodiles definitiv auf dem Schirm haben die nächsten Jahre.
Und dann gucken wir auf das, was am Sonntag noch im Norden passiert ist. Die Kiel Baltic Hurricanes vermöbeln die Hamburg Huskies 56-0 und lassen nur im vierten Viertel Gnade vor Recht ergehen bei einem 0-0 da immerhin.
Es ist selten, dass die zweite Mannschaft die erste Mannschaft vermöbelt, ne? Aber ja, das ist halt passiert. Die ganzen Huskies, die zu den Hurricanes gegangen sind, da fehlt den Huskies irgendwie Tiefe. und alles. Und die Kellens hatten jetzt zwei Wochen, um sich darauf vorzubereiten. Und man kennt sich halt und wahrscheinlich hat man dann alle Schwächen ausgespielt. Es stand zu befürchten, dass es sowas in der Preislage wird, und es ist dann sowas in der Preislage geworden. Die für die Huskies gilt, sich an den Adlern zu orientieren und an den Hildesheimern und da versuchen, ihre Punkte zu holen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Ansonsten gegen die großen Teams, man hat es ja jetzt gesehen, ja, gegen Braunschweig und gegen Kiel, das waren jetzt drei Spiele, das waren 6 erzielte Punkte und 138 Gegenpunkte. So, und weißt du, wie der Hase läuft und wie so eine Saison läuft, und dementsprechend, tja, was soll man sagen? Also, ich sehe die Huskies nächste Woche bei den Rebels. Ich habe jetzt nicht große Erwartungen, dass ich ein sehr spannendes Spiel sehe. Ich sammle ja gerade hoch zu null. Bewirbt sich gerade direkt das nächste Spiel.
Und zu null ging auch in der letzten Woche das Duell zwischen den Saarland Hurricanes und den Schwäbisch Hall Unicorns im Süden aus, nämlich 50-0 für die Haller, und die empfingen jetzt die Hurricanes zum Rückspiel in Hall 41-20. Da ging es aber deutlich netter aus für die Saarland Hurricanes, auch wenn es am Ende wieder eine Niederlage war.
Und das, obwohl sich bei den Hurricanes Alex Haupert, der deutsche Quarterback, verletzt hat, eine Verletzung, was war das, am Knöchel, glaube ich, oder an der Wade. Auf jeden Fall fällt er für 6 Wochen aus. Und deshalb hat man jetzt einen amerikanischen Quarterback geholt. Der hat noch nicht gespielt. Gegen die Chevischer Unicorns haben sie mit ihrem zweiten Jugend-Quarterback gespielt, der vor ein paar Jahren hochgekommen ist, Marcus Richardson. Der hat sein Ding ganz gut gemacht. Die Defense war wohl besser drauf. Und dementsprechend geht es 41-20 aus. Das ist jetzt auch eher eine Preissage, mit der man leben kann, als dieses 0-50 letzte Woche. Nichtsdestotrotz, jetzt ist natürlich für die Hurricanes, geht's wahrscheinlich maximal um Platz 3, weil so wie Frankfurt gestern aufgetreten ist, wird das ganz böse. Ich glaube, das Gute ist, weil sie einen Amerikaner geholt haben, sie werden im Rhythmus bleiben und werden weiterhin Spiele gewinnen. Also es wird jetzt nicht so eine 6 Wochen lange Durchstrecke, wo du dann Klatsche auf Klatsche kassierst, sondern sie werden wahrscheinlich gut mitspielen können. Und von daher mache ich mir keine Sorgen, das sollte für die Playoffs reichen. Aber woran sie weiterarbeiten müssen, vielleicht bringt das ja jetzt der Quarterback, Daniel Furley heißt der neue, ist Konstanz. Mhm. Das ist ja das ewige Thema seit 3 Jahren. Du kannst halt nicht, wenn du in der GFL bestehen willst, eine launische Diva sein, die tagesformabhängig alles wegrotzt oder gegen Hamburg verliert, ja? Mhm. Und das ist das Problem, was die Hurricanes seit 2-3 Jahren haben. Und ich habe den Coach dann gefragt, kann man das abstellen? Meint er so, ja, wenn ich es wüsste, wie, wäre es denn schon getan. Ich habe auch keinen Spaß dran, aber ja, es ist zum Verzweifeln. Das war so zwischen den Zeilen, was er gesagt hat. Mhm. Und so schaut's dann halt auch aus, wenn man sich die Ergebnisse anschaut.
Launische Diva ist ja sonst was man mit Frankfurt durchaus in Verbindung bringt, jedenfalls wenn man vom Fußball kommt. Die Samsung Frankfurt Universe dagegen sind nicht so wirklich launisch, die sind relativ konstant und haben auch am Wochenende wieder gezeigt, wie konstant sie sind. 65-0 gegen die Stuttgart Scorpions.
Und wenn man bedenkt, also die Frankfurt Universe spielt ohne Mike Wagsin, der hat sich letzte Woche in Berlin verletzt. Hab's jetzt bewusst so formuliert, in Frankfurt sieht man es anders. Da sieht man es jetzt, er wurde verletzt und ist raus fürs Jahr. Syndesmosebandriss, das allbekannte Syndesmoseband, 4 Monate Ausfall, tschüss. Weil das heißt, Halbfinale, und die werden bestimmt nicht 4 Monate auf den amerikanischen Quarterback verzichten. So, jetzt haben sie 2 Sachen, die sie kombinieren müssen. A, sie werden auf jeden Fall einen neuen Amerikaner holen. Das macht absolut keinen Zweifel. B, sie haben 2 wichtige Termine gekommen. Der 10.6. gegen der Euro Bowl gegen Braunschweig und am 24.6. das erste Spiel gegen Hall. Egal wen sie holen, am 10.6. ist er nicht spielberechtigt gegen Braunschweig, weil er ist nicht auf dem Euro Bowl Roster. Das heißt, sie müssen dort wie gestern mit Sonny Weißhaupt, dem deutschen Quarterback, und Jeremy Dixon, hier ein Receiver, der auch irgendwie Quarterback spielen kann, weil er es letztes Jahr bei den Frankfurt Pirates in der Regionalliga getan hat, auf jeden Fall gegen Braunschweig antreten, wollen aber natürlich nicht, wenn sie jetzt einen Amerikaner holen, diese Woche zum Beispiel, dass der jetzt erstmal 3 Wochen auf der Bank schmort und dann quasi eine Woche Spielzeit hat, um sich zwischen Eurobowl und Hall auf Hall vorzubereiten. Und sie werden ihn bestimmt nicht eine Woche vor Hall holen, wenn er nicht spielen sollte, weil der muss ja auch im Training üben. Also das ist jetzt so das Strategische, was Frankfurt klären muss. Wenn man sich das gestern anschaut, Ich kenne Sonny Weißhaupt noch aus Mannheim die letzten 2 Jahre, wo er halt gar nichts um sich herum hatte, keine O-Line vor sich, also ein paar Receiver hinter an der Seite, die schon ganz gut sind, aber Laufspiel war halt problematisch, mangels O-Line. Der hat halt nie Zeit gehabt, der wurde nicht gecoacht, der spielt in einem Team, wo jeder das spielt, was gerade gebraucht wird, mehr als das, was er wirklich kann. Und da sieht halt so ein Quarterback schlecht aus. Jetzt ist er seit Beginn der Offseason in Frankfurt, hat also das ganze Wintertraining mitgemacht, hat wirklich mit den Leuten gearbeitet, die das ganze Jahr in Frankfurt sind, hat viel mit Coach Markus Kran zusammengesessen und hat halt das System und das Ganze gelernt. Und da muss man sagen, da sah es gestern ganz ordentlich aus, was er gemacht hat. Ja, die Stuttgarter waren noch irgendwie überfordert und hatten irgendwann nach dem dritten Quarter auch, glaube ich, keinen Bock mehr, so wie sie aufgetreten sind. Was die offensiv gespielt haben, hatte Hand und Fuß. Wir haben Jeremy Dixon übrigens mit einem Monsterarm, der Backup, der hat einen Pass geworfen, der hat einen 93 Yards Touchdown Pass geworfen. Die Line dazwischen war so 7 Yards, die 7-Yard-Linie. Er geht zurück in die Endzone, nimmt ein bisschen Anlauf, wirft das Ding von der Goal-Line und der Receiver fischt das Ding an der 40-Yard-Linie von Stuttgart runter. Das Ding war also 60 Yards in der Luft. Die Stuttgarter hatten Probleme mit ihren Special Teams, die waren unterirdisch schlecht, Punt-Team war schlecht, die müssen im Schnitt für 15 Yards gepuntet haben, das war unterirdisch, sie haben Punt-Return-Touchdown kassiert, einen Kick-Off-Return-Touchdown. Also es lief nichts zusammen bei Stuttgart, das war ein gebrauchter Tag, aber für Frankfurt, wo ja die Offense schon kritisiert wurde, weil 14 Punkte gegen Stuttgart, 10 gegen die Rebels, 33 gegen Mannheim, gegen nicht Mannheim, gegen Mailand, Mannheim oder Mailand, Hauptsache Italien, ne? Das war unter den Ansprüchen von einigen. So, jetzt hat's mal gestern richtig geklingelt mit 65-0, jetzt sind doch alle wieder ruhig. Und das halt mit der Backup-Quarterback-Crew, das ist schon mal ein gutes Zeichen und zeigt auch, wie gut Universe eigentlich ist. Und zwar, wie gut diese Defense ist, weil, also, da hat Stuttgart auch offensiv mit den Amerikanern keinen Stich gesehen. Also, das war, die hatten wirklich keine Chance. Gegen die Blitze hatten sie keine Chance. Die Coverage war gut. Also das ist schon sehr solide, was da Frankfurt auf den Platz gebracht hat. Die haben ein bisschen gebraucht, um jetzt zu sich zu finden. Und wenn der neue Quarterback richtig gut ist, dann gehören die wieder zu den Favoritenkreis, zu den 4, 5 Teams, die man als Kandidaten fürs Halbfinale erzählen muss.
Gut auch die Ingolstadt Jokes gegen die Allgäu Comets gespielt und gewonnen. Zweiter Saisonsieg eingefahren. 54-35 am Ende.
Ja, und ich kann mit dem Ergebnis nicht anfangen. Das ist tatsächlich, also, und das Gute ist, nicht nur ich nicht. Also, das ist das, was mich beruhigt. Ich habe das Ergebnis am Samstagabend wahrgenommen und quittiert mit einem langgezogenen Wort über 20 Sekunden. Der erste Buchstabe war ein H, der letzte ein Ä und dazwischen waren ganz viele Äs. Warum? Weil letzte Woche, ich habe mir das Video reingezogen, ja, von Ingolstadt gegen Marburg. Und das war ja nicht besonders gut, was ich da gesehen habe. Und das war auch nicht besonders gut von Ingolstadt. Viele technische Unsauberheiten. An manchen Stellen wirkte das irgendwie auch langsam und nicht athletisch. Und ja. Und sie haben das Ding auch irgendwo verdient verloren gegen Marburg. Aber dann kommt Kempten. Und Kempten hat ja eigentlich zwar viele Umstellungen gehabt, hat aber zum Beispiel München letzte Woche relativ souverän weggeklatscht. Und wenn ich einzig erwartet hätte bei dem Spiel, dass das ein kompletter Shootout wird, wo dann Ingolstadt 55 Punkte macht. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen, muss ich zugeben, dass ich da nichts mit anfangen kann mit diesem Ergebnis. Außer, dass Ingolstadt sich mit 2 Siegen sich jetzt nach oben orientieren kann. Und dass Kempten mit 1 Sieg und 2 Niederlagen jetzt eher nach unten schauen muss. Man hat ja schon mal München geschlagen. Jetzt ist die Frage, bei der Verteidigung anscheinend, was geht da noch? Also im Grunde genommen müssen wir sagen, Marburg, München, also jetzt gefühlt wäre 5 bis 8 machen Marburg, München, Ingolstadt und Stuttgart unter sich aus und 1 bis 4 machen Hall, Frankfurt, Saarbrücken, / Saarland und Ingolstadt unter sich aus. Das wäre jetzt mein Gefühl nach dem Wochenende. Es hält bestimmt keine Woche lang an. Nächste Woche müssen wir bestimmt alles wieder umstellen. Aber das wäre jetzt so aus den Ergebnissen der ersten 5 Spielwochen das, was ich jetzt mitnehmen würde. Auch wenn mich dieses Ingolstadt-Marburg von letzter Woche stört dabei.
Und das 10-31 der Munich Cowboys bei den Marburg Mercenaries, das unterstreicht im Grunde den Trend der Saison.
Ja, das ist halt erstmal der erste Sieg der Marburger gegen München seit 2014. Das ist schon mal wichtig. Es gab eine Zeit lang, da war Marburg, da haben die Münchner meistens zu Hause gewonnen und Marburg zu Hause gewonnen, weil es halt eine ewig lange Auswärtsfahrt ist auf einem Sonntag um 16 Uhr. Für Münchner ist das halt doof, weil wenn du danach noch zurück willst und am Montag arbeiten sollst, ist das halt schon eine lange Strecke. Mhm. Von daher war für München traditionell in Marburg wenig zu holen. Jetzt kommt natürlich dazu die Probleme, die München hat. Ich habe von dem Spiel jetzt relativ wenig mitbekommen, weil ich ja selbst in Frankfurt war und es war noch mal eine Stunde später und es gab ja technische Probleme in Marburg, also gab es auch nichts wirklich, was man da irgendwie hätte nachhören können zum Ende oder so. Ich glaube, Marburg wird nichts mit der Relegation zu tun haben, jetzt wo sie zwei Spiele gewonnen haben, aber sie werden auch nichts mit den Playoffs zu tun haben. Dafür ist die O-Line einfach viel zu schwach. Und das ist nichts, was sie ändern können. Und auch bei denen werden sich im Laufe der Saison Spieler verletzen. Das ist halt im Football einfach so. Das ist nicht irgendwem was Böses wünschen, sondern das ist einfach Fakt, dass das passieren wird, weil keiner kommt unverletzt durch eine Football-Saison und dann wird es halt, dann wird das zusammengeschusterste O-Line-Modell wahrscheinlich relativ schnell auseinanderbrechen. Von daher, also ich glaube nicht, dass sie viel machen werden, aber ja, die Siege haben sie jetzt geholt. Und aber mehr wird es auch nicht sein. Und die Münchner, ja, die müssen halt wirklich sich weiter sammeln. Und dann haben sie noch das eine oder andere Spiel, wo sie vielleicht eine Siegmöglichkeit haben, weil sie es dann zu Hause spielen. Also sie spielen zu Hause gegen Ingolstadt, sie spielen zu Hause gegen Stuttgart, sie spielen zu Hause gegen Marburg. Das sind Spiele, also Ingolstadt vielleicht nicht, aber Stuttgart und Marburg heim. Das sind Spiele, die sie auf jeden Fall gewinnen müssen, wenn sie da unten noch wieder rauskommen wollen.
Dann schauen wir mal in die GFL 2. Und da hast du schon gesagt, Ergebnisse am Wochenende, die dich durchaus an deinem Expertenstatus zweifeln lassen. Was meinst du damit genau?
Ein fränkisches Team und ein hessisches. Das war Nürnberg gegen Wiesbaden. Wir haben vorm Spiel irgendwie darauf geschaut und haben ja gesagt, Wiesbaden hat einen sauberen Fehlstart hingelegt, wie so oft. Und wir schauen nämlich sonst auch drauf und sagen, Nürnberg hat es ja eigentlich super gemacht bisher, gewinnen 55-34 und 62-40. So. Das hört sich, also das ist ja das, was ich gesagt habe, das hört sich nach Thomas Schaaf an, weil viel Offensive, keine Defensive. Wie geht das Ergebnis erwartungsgemäß aus am Wochenende? Wiesbaden 19, Nürnberg 0. Und da denke ich mir, what? Wollt ihr mich verkohlen, ja? Also ich habe jetzt den Spielbericht gelesen im Wiesbadener Kurier, da wo normalerweise halt dann am Montagmorgen gedanklich aufgeräumt wird vom Headcoach. Diesmal musste er sich gar nicht so sortieren beim Kommentieren dieses Spiels. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Was passiert denn da, wenn du 55 und 62 und dann 0 machst? Und also das heißt, deine Defense hat sich gebessert, weil du hast ja nicht 34 und 40 abgegeben, sondern nur 19. Aber dafür hat deine Offense ein riesen Ei gelegt. Und das macht einfach keinen Sinn. Also im Football normalerweise stürzt du nicht so ab. Und es waren auch keine Verletzte auf Nürnberger Seite. Die haben tatsächlich mit dem gespielt, was die letzten zwei Spiele so dominiert hat. Und deshalb tue ich mich jetzt mit der Einschätzung der GFL 2 Süd schwer, weil dann hat ja Gießen, wenn ich es richtig gesehen habe, noch gewonnen.
28-20 gegen Fürsti Razorbacks.
Ja, und jetzt ist es irgendwie so ein Multikampf zwischen Gießen und Nürnberg und ich glaube Ravensburg springt da oben auch noch mit. Und alle anderen haben negative Punktebilanz. Und ja, Nürnberg ist plötzlich auf 3. Ich meine, es hätte ja einen gewissen Reiz für eine Relegation, kennen wir ja aus dem Fußball, wenn es jetzt die Relegation Marburg-Gießen geben würde, ja? Analog zu Braunschweig-Wolfsburg. Aber also Gießen hatte ich jetzt zum Beispiel als Aufstiegskandidaten so gar nicht auf dem Plan. Und diese GFL 2 Nord wie Süd ist halt was so. Letztes Jahr haben wir bei der GFL lange rumgerätselt. Ja. Dieses Jahr rätseln wir bei der GFL, so treten wir bei der GFL 2 komplett im Salat rum, weil was macht ihr da, ist die große Frage. Also Nürnberg hat jetzt eine Bilanz von 107-93 Touchdown-Punkten. Und damit zwei Spiele gewonnen und eins verloren. Wow. Nun ja, ich bin, wie gesagt, ich bleib skeptisch.
warten wir es einfach ab. Schauen wir die nächsten Wochen einfach mal weiter ordentlich zu auf die GFL 2. Auf jeden Fall können wir sagen, die Potsdam Royals weiter vorne im Norden, 31-10 gegen die Langenfeld Longhorns gewonnen. Und auch die Düsseldorfer haben wieder gewonnen, 39-7. Das wird ja schon langsam eine unheimliche Serie bei denen.
Ja, die haben jetzt 4 Spiele gewonnen. Jetzt haben sie so viele Spiele dies Jahr in 4 Wochen gewonnen. Oder in 5. Sie haben das erste Spiel verloren. Wie von 2013 bis 2016 zusammen.
Ja.
Einfach mal sacken lassen.
Ich wollte gerade sagen, dann lassen wir einmal sacken und sagen, Bauch, Hut ab. Das sind ganz ungewohnte Verhältnisse in Düsseldorf. Aber von daher vielleicht der Gang in die zweite Liga dann doch mal heilsam.
Ich weiß nicht, ob es der Gang in die zweite Liga ist, weil das Problem ist ja, und das gilt übrigens für Düsseldorf genauso, wie es für den HSV gelten würde, weil das ja beim HSV ist das ja der Standardsatz, die müssen mal in die zweite Liga, um neu aufzubauen. Das Problem ist ja nicht, dass du, also du tust es ja nicht automatisch, ja, wenn die gleichen handelnden Personen bleiben, dann wird ja wahrscheinlich nichts passieren. Wir erinnern uns alle an dieses Interview mit dem Herrn Wewelsieb, GFL ist scheiße, also es war zusammengefasst, war ja, GFL ist scheiße, Köln soll mal Spaß haben ein Jahr, ja. Die kriegen da eh nur aus dem Maul und also ist ja scheiße, aber wir gehören dahin und wir kommen nächstes Jahr wieder. So, das war A, eine groteske Fehleinschätzung der Kölner, fand ich damals schon. B, eine Attitüde auch der GFL gegenüber, wo man sich dann schon fragt, sag mal, Leute, was geht mit euch? Und C, es haben sich über 4 Jahre erarbeitet, eben diesen Abstieg, weil sie ja in 4 Jahren 4 Spiele gewonnen haben. So, das war also der Punkt, wo sie angefangen haben. Anscheinend ist der Herr Wewelsieb nicht mehr Präsident, habe ich mir jetzt sagen lassen, oder zumindest hat er nicht mehr so ganz das Sagen. Also er ist ja auch nicht mehr Headcoach gewesen. Von daher hat sich da vielleicht was geändert. Aber diesen Willen, was zu ändern, musst du haben. Und wieso änderst du jetzt erst was, nachdem es ja 4 Jahre schon nicht lief? Also wie gesagt, das war jetzt nicht etwas, wo einer überraschend absteigt. Ich weiß noch, als die Regionalliga im Fußball zur dritten Liga wurde, ja, da ist ja in jeder Staffel ab Platz 10 alles abgestiegen. Ja, wenn du da absteigst, hast du halt Pech gehabt. Da musst du ja nicht alles auf links stellen. Aber Panther oder halt der HSV, das läuft ja schon seit Jahren nicht. Die gehen in die zweite Liga und dann bauen sie sich halt neu auf und dann wird das schon. Das ist mir persönlich zu einfach in beiden Sportarten. Und ja, Düsseldorf sieht gut aus. A, sie müssen das jetzt über die Saison beweisen, dass sie da auch mithalten können, ja. Und B, dann müssen sie auch in der Relegation, wenn sie da reinkämen, dann erstmal das GFL-Team schlagen. Wie gesagt, dieses geht einfach in die zweite Liga, baut euch nur auf, das ist mir persönlich zu einfach. Das hat was mit Köpfen zu tun. Das hat vielleicht damit auch mit Köpfen die Rollen zu tun. Wenn der Abstieg dann da ist, kann natürlich auch sein. Aber wieso macht man es nicht einfach vorher, dieses Umstellen und Umdenken und so weiter? Das ist nicht automatisch nur, weil es zweite Liga ist, dass es besser wird. Das kann übrigens ganz böse ins Auge gehen, sowohl in der GFL als auch in der Bundesliga. Die sind ja gerade jetzt wann waren das? 2010 nach 2011 sind sie aus der GFL abgestiegen. 2012 ging es direkt in die Regio runter. Also das war dann ja, das passiert dann halt. Und Paderborn oder der FSV Frankfurt sind auch Beispiele, dass wenn es runtergeht, heißt es nicht, dass es nächstes Jahr besser wird. Es kann auch nur stracks runtergehen. Also von daher, dieses zweite Liga und dann wird also absteigen, um sich neu aufzubauen, bin ich kein großer Freund von.
Also wir werden den Weg der Düsseldorfer und den Weg der anderen Mannschaften natürlich durch die GFL-Saison weiter begleiten hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit den Vorschauen und den Zusammenfassungen und am Wochenende dann natürlich wieder in den Livestreams bei uns auf der Webseite und natürlich auch mit unserer Mobil-App von unterwegs jederzeit zu bekommen. Ich sag vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.